das ganze Leben des Christen ist entweder geistgeleitet oder nicht geistlich. Der Heilige Geist ist nicht Spezialist für irgendwelche Lücken in unserem Glauben. Da, wo es uns gerade nicht so gut geht, sagen wir, hilf mir mal, den Rest schaffe ich schon alleine. Das ist eine wichtige Kernaussage. Und niemand hat das so deutlich und so allgemeingültig betont wie Paulus. Zum Beispiel spricht er von dem Geist des Glaubens. Er meint damit nicht eine gläubige Haltung oder eine gläubige Gesinnung, sondern er meint damit, dass nur der Heilige Geist uns Glauben schenken kann, sonst glauben wir nicht. Von unserer Seite aus ist Glaube eine Entscheidung, nämlich Gott zu vertrauen und ihm Recht zu geben. Gott hat ein Recht dazu, von uns zu erwarten, dass wir ihm Recht geben. Es ist nichts als eine Kleinigkeit zu sagen, Gott, du hast immer Recht und ich will dir nicht widersprechen in dem, was du sagst. Aber von der anderen Seite her ist es eine Gnade, glauben zu können. Wir kommen nicht durch einen Entschluss in den Glauben hinein, sondern durch ein inneres Überführtwerden. Ich nenne das als ein Beispiel, dass der Glaube auch wie alles andere im Christsein ein Geschenk ist. Noch einmal, von der menschlichen Seite her ist es ein Gehorsamsschritt. Ich gebe Gott recht. Deswegen spricht Paulus auch im Römerbrief zweimal vom Gehorsam des Glaubens. Wer also nicht glaubt, ist von der menschlichen Seite her ungehorsam. Er verweigert Gott das Vertrauen, das er verdient. Er sagt zu Gott, du bist nicht glaubwürdig. Ich habe einmal einen meiner Söhne sehr verletzt, ohne es aber zu wollen. Irgendein Gegenstand, ich habe vergessen, was es war, im Hause war kaputt gegangen und ich hatte einen meiner beiden Söhne in Verdacht, dass er das getan hätte. Und ich sagte, du hast das getan. Nein, Vati, du hast das getan. Es kann kein anderer gewesen sein. Nun ist Ehrlichkeit in unserem Haushalt ein sehr hoher Wert und ich habe wirklich das Gefühl, dass meine Kinder mich niemals belogen haben. Ich kann das nicht beweisen, aber ich habe so ein Empfinden. Und ich habe, glaube ich, meinem Sohn sehr wehgetan, indem ich ihm unterstellte, er würde nicht die Wahrheit sagen. Ich habe ihm nicht geglaubt. So kann man auch auf unterschiedliche Weise jemand anders verletzen. Wenn ich Gott sage, ich glaube dir nicht, dann verletzt ihn das. Verstehst du? Ich sage, du bist nicht vertrauenswürdig. Du hast mir meine Sünden doch nicht in Jesus vergeben. Du bist doch nicht die Liebe. Du hast doch nicht meinen alten Menschen am Kreuz entsorgt. Das stimmt ja nicht. Ich glaube dir das nicht. So gesehen ist es eine Beleidigung für Gott, wenn wir ihm nicht glauben. Aber von der göttlichen Seite her ist es ein Geschenk, glauben zu können, glauben zu dürfen. Ein Geschenk, das wir uns nicht durch einen Willensentschluss erarbeiten können. Und ich werde jetzt gleich etwas über das Gebet sagen, anhand einer sehr berühmten Stelle, die auch deutlich macht, dass beten können ein Geschenk ist, obwohl es auch ein Gebot ist. Wir sollen beten, wir sollen das Gespräch mit unserem himmlischen Vater aufnehmen. Aber es liegt nicht bloß daran, dass wir es sollen, wir müssen es ja auch können. Die Stelle, die ich gerne mit euch bedenken möchte, steht noch einmal im 8. Kapitel des Römerbriefes, ein langes Kapitel, wo mehrere Geistwirkungen beschrieben werden. Und dort heißt es, von Vers 26 an bis Vers 27, in der gleichen Weise kommt auch der Heilige Geist unserer Unfähigkeit zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir so, wie es sich gebührt, beten sollen. Der Geist tritt selbst mit unaussprechlichen Seufzern für uns ein, der aber, der die Herzen erforscht, also Gott, versteht die Sprache des Heiligen Geistes, weil dieser in einer dem Willen Gottes entsprechende Weise für die Heiligen eintritt. Sehr geballter Text. Hier ist vielleicht vom Sprachengebet die Rede. Es gibt Ausleger, nicht nur charismatische, sondern auch liberale, also ganz anders ausgerichtete, die sagen, was Paulus hier umschreibt, das passt am ehesten auf das Sprachengebet, dieses unaussprechliche Seufzen, das der Beter selber nicht versteht. Und deswegen möchte ich ein bisschen über das Sprachengebet reden, nicht weil ich das mein Lieblingsthema wäre, ich spreche relativ selten darüber, sondern weil es sich hier gerade mal anbietet. Sprachengebet ist eine große Hilfe zum Beten. Ich weiß nicht, wer von euch damit persönliche Erfahrung hat. Ich vermute ein ganzer Teil, aber ich vermute, dass sie nicht alle sind. Deswegen möchte ich ein bisschen darüber reden. Das Thema ist im deutschen Sprachraum bis heute nicht so ganz einfach. Das beginnt schon bei der Frage, wie nennt man das Kind? Zungenrede wird gesagt. Das ist eine wörtliche Übersetzung. Das griechische Wort Glossa kann sowohl Zunge wie auch Sprache bedeuten. Und ich halte Zungenrede für eine besonders misslungene Art der Übersetzung. Unter den sogenannten Charismatikern hat sich das Wort Sprachengebet eingebürgert. Das ist schon etwas besser. Ich würde am liebsten bei dem Fremdwort bleiben, Glossolalie. Aber da folgt mir keiner, nicht mal meine eigenen Mitarbeiter in Hamburg in der Gemeinde. Ich stehe also wieder einmal Mutterseelen allein da. Und dann sage ich also dann schon, bevor ich dann gar nichts mehr sage, Sprachengebet. Es ist also eine Gebetssprache, die der Beter selber nicht versteht, die er nicht gelernt hat, die nicht für ihn selber erkennbar ist. Er weiß nicht, was er betet und hat trotzdem den Eindruck, es ist ja gut, dass ich so bete. Nun kann man sagen, da kann doch jeder kommen. Wir fügen einfach einmal ein paar sinnlose Silben hintereinander und üben das mal 3 Minuten. Aber mach das mal genau, mach es wirklich mal. Versuch das mal. La, ka, vi, scholo, kuku. Das war jetzt improvisiert, also so sinnlose Silben bewusst zu bilden, das geht gar nicht. Das erschöpft ganz kurz, nach ganz kurzer Zeit. Dieses Gebet, wo es von Gott gegeben ist, hat einen Fluss, es hat etwas Strömendes. Manchmal klingt es an bekannte Sprachen, an Griechisch oder Hebräisch. Bei meiner Frau habe ich Laute gehört im Sprachengebet, die mich an das Hebräisch erinnert haben. Es muss aber nicht Hebräisch sein, es kann auch Altgriechisch sein oder es kann so etwas afrikanisch klingen. Man kann sich das selber nicht aussuchen. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die der Heilige Geist nach seinem Wohlgefallen austeilt. Und wir haben auf den Inhalt keinen Einfluss. Wir können nicht sagen, Heiliger Geist, gib mir bitte ein Sprachengebet, also etwas norwegisch-isländisch soll das klingen. Ich erinnere mich an eine Jugendtagung, die ich geleitet habe, als ich noch etwas jünger an Jahren war, und da war auch eine junge Finnin dabei. Und sie betete manchmal in unserer Gebetszeit, und ich wusste nicht, was sie gebetet hat. Ich wusste, sie hat die Gabe des Sprachengebetes, und sie ist eine Finnin. Und ich habe sie irgendwann gefragt, was betest du? Und da lachte sie, sagte natürlich Finnisch. Ich konnte das nicht unterscheiden, ich wusste es nicht. Diese Sprache, wenn du sie anhörst, klingt sie, wenn jemand in einer gelernten Sprache betet. Manchmal kann man erkennen, dass es Anklänge, ich sagte schon, an eine lebende Sprache hat. Ich vermute aber, dass in den allermeisten Fällen es sich um eine Art Kunstsprache handelt. Warum das so ist, darüber kann man lange reden. Ob das Bruchstücke einer Sprache sind, die in unserem Unterbewusstsein abgespeichert ist, die der Heilige Geist anhebt, oder ob das völlig übernatürlich kommt, das lasse ich mal offen. Das muss uns heute jetzt nicht interessieren. Wir haben ja so das Gefühl, wenn ich etwas nicht verstehe, dann hat es keinen Wert. Das ist natürlich ein moderner Aberglaube. Wir tun manche Dinge. Warum singen wir zum Beispiel diese Lobpreislieder? Jahrzehntelang haben wir sie 2-mal gesungen im Schnitt, heute werden sie im Schnitt 5-mal gesungen. Das ist also eine deutliche Steigerung an Quantität. Offenbar hat es einen Sinn, Dinge zu wiederholen. Und offenbar kann sich die Aufmerksamkeit an Worten festmachen, die man selber nicht versteht, um dadurch auch in eine Vertrauenshaltung hineinzukommen. Paulus erweckt den Eindruck in 1. Korinther 14, da stehen die allermeisten Aussagen über das Sprachengebet, dass es sich dabei um Lobpreis und Dank handelt. Was aber nicht ausschließt, dass es nicht auch Fürbitte sein kann. Viele Menschen haben uns erzählt, wir haben heute eine halbe Stunde oder eine Stunde Fürbitte getan in Sprachen. Und sie haben das Gefühl, dass da etwas passiert ist, was sie aber selber nicht beweisen können. Das heißt, wenn du dieses Gebet praktizierst, gehst du ein bisschen aufs Wasser. Du bist nicht mehr deiner selbst ganz sicher. Du bist deiner selbst zwar Herr, aber nicht ganz sicher. Unterschied. Die Theologen haben es im Allgemeinen nicht so mit dem Sprachengebet. Das ist ihnen unheimlich, das sagen sie aber nicht offen. Sie sagen lieber, das sei ekstatisches Stammeln. Oder ekstatisches Lallen. Da sie in ihrem Beruf das wenig gebrauchen können, ekstatisches Lallen, haben sie keine besonders gute Meinung vom Sprachengebet. So ein bisschen wie wenn man in der Politik sagt, das ist ein Faschist. Und die Theologen neigen dazu, voneinander abzuschreiben, was man, ich verrate jetzt ein Geheimnis, das weiß sonst keiner. Wenn der eine gesagt hat, ein ekstatisches Lallen, sagt der Nächste auch das ekstatisches Lallen und schreiben es voneinander ab. Und schreiben auch voneinander ab, Paulus habe dieses Gebet zurückgedrängt. Nun, was hat Paulus im ersten Korintherbrief gemacht? Paulus hatte es mit einer Gemeinde zu tun, die hochcharismatisch und verdammt egoistisch war. Wo es ganz viele fromme Individualisten gab, die sagten, mein Jesus und ich. Mein geistliches Erlebnis und ich, und die so vor sich hin brutschelten. Und das Sprachengebet, das beteten sie sehr gerne. Es war ihnen völlig egal, ob ihre Umgebung was davon mitbekam. Sie beteten einfach, sie hatten jetzt Gemeinschaft mit dem Herrn. Wahrscheinlich haben sie auch durcheinander gebetet, das war ihnen alles egal. Der soziale Zusammenhang wurde zerrissen. Und Paulus legt so groß, ihr müsst das mal zu Hause in Ruhe nachlesen, 1. Korinther 14, legt so großen Wert darauf, dass das Gebet nicht nur Kommunikation mit Gott ist, sondern auch in gewissem Maße Kommunikation untereinander. Nämlich der Christ neben mir, die Christin neben mir muss imstande sein, mein Gebet mitzubeten. Es genügt nicht, dass ich mich da in mich verkrieche und irgendwas bete und der andere denkt in der Zeit an die Fußball-Weltmeisterschaft. Oder auch an die Entrückung, je nachdem. Sondern Paulus sagt, das Gebet hat eine soziale Dimension. Der Christ neben dir muss mitbeten können. Und du schließt ihn einfach aus, du kapselst dich ab. Und darum, sagt er, Sprachengebet hat seinen Sinn, wenn du es zu Hause tust, für dich alleine, stundenlang. Aber wenn du in der Gemeinde bist mit anderen Christen, dann sieh dazu, dass es ausgelegt wird. Es gibt eine eigene Geistesgabe, von der Paulus 1. Korinther 12, Vers 10 und 1. Korinther 14, Vers 13 spricht. Das ist die Gabe der Auslegung des Sprachengebetes. Was ist damit gemeint? Es ist damit eine sinngemäße Wiedergabe dessen gemeint, was der andere gebetet hat. Nicht eine Übersetzung. Also Übersetzung wäre, hello ladies and gentlemen. Hallo meine Damen und Herren. I'm happy to be here. Ich bin froh hier zu sein. Das wäre eine wörtliche Übersetzung. Was ich hier aber vor mir habe beim Sprachengebet, bei der Übersetzung, ist eine, erlaubt bitte die Fremdwörter, eine pneumatische Intuition dessen, was gemeint war. Ein geistliches Einfühlen ist eine eigene Gabe, um die der Beter selber bitten kann oder jemand anders. Und wenn es im Gottesdienst passiert, dass jemand in Sprachen laut betet, ein Einzelgebet, dann sollte der Leiter jedes Mal sagen, wir wollen jetzt auf eine Auslegung warten. So habe ich es über viele Jahre gemacht, in Gruppen oder in der Gemeinde. Und wenn es dann keine Auslegung gibt, dann sollte man diese Art Einzelgebet lieber nicht praktizieren. Also was macht Paulus? Er wertet das Gebet nicht ab, er drängt es nicht zurück, er hält es für eine echte Geistesgabe, aber er wehrt dem egoistischen Missbrauch der Gabe. Ein bisschen ähnlich wie beim Abendmahl. Beim Abendmahl hat es Leute gegeben, die kamen sehr früh, und haben sich erstmal den Magen vollgeschlagen, steht 1. Korinther 11. Haben sich erstmal den Magen vollgeschlagen, haben auch schon ein bisschen Wein getrunken, die waren schon am Singen, aber nicht, weil sie so charismatisch waren, wenn die anderen kamen. Die Logik war, das ist ja nur der äußere Teil des Abendmahls, das Sakrament, das haben wir ja alle gemeinsam. Da werden die anderen, die später kommen, ja noch einbezogen. Und Paulus rügt diesen Egoismus. Er sagt, dass ihr dürft euch nicht absolut setzen und isolieren von den anderen. Das heißt, dieses Problem des Egoismus ist im 1. Korintherbrief an ganz vielen Stellen erkennbar. Und darum ist auch das Hohelied der Liebe dort gerade angesiedelt. Deswegen sagt Paulus, der allerhöchste Weg ist der Weg der Agape, der Liebe. Nein, geht sogar weiter. Paulus sagt vier wichtige Dinge positiv über das Sprachengebet. Erstens sagt er, 1. Korinther 14, Vers 18, ich bete mehr als ihr alle in Zungen, in Sprachen. Das hat er offenbar durch Befragung herausbekommen. Offenbar hat man darüber gesprochen, wie geht es dir denn damit und betest du auch manchmal oder betest du gar nicht oder hast du die Gabe nicht. Er betet mehr als sie alle. Der große Apostel, der große Theologe war einer, der in Zungen betete. Das muss man mal festhalten. Zweitens sagt er, wer in Zungen betet, erbaut sich selbst. Da steht das griechische Wort oikodomeo, das ist ganz positiv gemeint. Erbaut sich selbst heißt, er baut an dem Haus seines Glaubens weiter. Das ist ganz positiv zu verstehen, nicht ironisch. Der baut es ja nur selber sich auf, nimmt sich selber wichtig, das ist ganz positiv gemeint. Drittens sagt Paulus, ich wünschte, dass ihr alle in Zungen reden würdet. 1. Korinther 14, Vers 5. Das ist ein starker Wunsch. Er sagt zwar weiter, noch mehr wünsche ich, dass ihr prophetisch redet. Das stimmt. Aber er sagt eben auch, ich wünschte, dass ihr alle in Zungen redet. Offenbar haben sie nicht alle gebetet, sondern viele, aber nicht jedermann. Und viertens hat er gesagt, die Gemeinde solle nach den Geistesgaben streben. 1. Korinther 14, Vers 1. Jagt also der Liebe nach, doch bemüht euch daneben auch um die Geistesgaben, besonders aber um die Gabe der prophetischen Rede. Er sagt nicht, bemüht euch um die Geistesgaben, außer natürlich dem Zungenreden, sondern er sagt um die Geistesgaben. Nach dem Zusammenhang schließt das auf jeden Fall das Sprachengebet ein. Das heißt, er sagt nicht bloß, wenn es kommt, seid nicht traurig, das passiert manchmal. Oder ringt euch durch, dann sagt eben ja dazu. Er sagt auch nicht, seid glücklich, wenn es da ist, aber wenn es nicht da ist, macht auch, sondern er sagt, strebt danach. Im Griechischen steht da ein sehr starkes Wort, zelo, abgeleitet, davon ist das Wort zelot abgeleitet, ein Eiferer. Seid eifrig hinter diesen Gaben her, das heißt, bittet aktiv darum, dass Gott sie euch gibt. Das ist eine sehr starke Bewertung. Die ist ganz anders, als viele, die Paulus verstehen möchten, es wiedergegeben haben. Es stimmt nicht, dass diese Gabe nur für die Urkirche da war. Es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass im Neuen Testament gesagt würde, ja, wenn erstmal die Bibel existiert, dann brauchen wir diese Gaben nicht mehr. Das ist die Position des sogenannten Dispensationalismus. Der Dispensationalismus lehrt, dass die Schrift, wenn sie erst einmal da ist, die Geistesgaben überflüssig macht. Und oft wird Bezug genommen auf 1. Korinther 13, wo steht, wenn aber das Vollkommene eintritt, dann wird das Stückwerk vergehen. Meint Paulus mit dem Vollkommene die Bibel? Nein, er meint die Wiederkunft Jesu. Paulus erwartete nicht, dass der Kanon entstand, des Neuen Testaments, sondern dass Jesus wiederkommen will. Wenn Jesus wiederkommt und Gottes Reich in Vollendung eintritt, dann allerdings brauchen wir kein Sprachengebet mehr. Dann brauchen wir auch keine Prophetie mehr. Dann brauchen wir auch keine Heilungen mehr, weil all das ja nicht mehr nötig ist. Die Menschen, die mit dieser Gabe Erfahrung haben, berichten immer wieder, dass sie ihnen wirklich hilft in unterschiedlicher Weise. Hausfrauen berichten, dass sie ihre Arbeit weitermachen können und gleichzeitig in Sprachen beten können. Autofahrer sagen, das hat mir gut getan. Und manchmal ist es gerade für intellektuelle Menschen gut, die Gabe zu erbitten und zu erfahren, weil sie sozusagen die andere Seite des Glaubens näher bringt, nämlich die Kindlichkeit. In der Ansgar Kirche sagen wir nicht, das sei nun das Zeichen der Geisterfüllung, aber wir schätzen diese Gabe und wir wünschen uns, dass möglichst viele darum beten. Und ich nehme an, dass einige von euch das schon getan haben, und für manche könnte vielleicht dieses kleine geistliche Wort heute Abend eine Ermutigung sein, sich nach der Gabe auszustrecken. Manchmal bekommen die Leute sofort diese Gabe, wenn sie einmal beten, manchmal erst nach mehrem Beten. Manchmal geschieht es, dass sie zu Hause plötzlich, während sie gar nicht dran denken, merken, ich bete jetzt in einer anderen Sprache und muss ihnen dann erklären, dass das Sprachengebet, das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Nur eines ist immer der Fall, mit Ekstase hat das überhaupt nichts zu tun. Ekstase erlebt man, wenn Jürgen Klinsmann jetzt die Arme hochreißt, bei dem Sieg über Polen, das ist Ekstase oder wenigstens sowas Ähnliches. Aber das kommt jeweils auf die Kultur an. Wenn die Menschen sowieso dazu neigen, sehr emotional zu sein, dann ist auch das Sprachengebet sehr emotional. Wenn die Menschen sonst ruhig sind, ist auch das Sprachengebet ruhig. Kann es sein, dass es vom Dämon infiziert wird? Das ist noch so eine Killerbehauptung. Grundsätzlich kann das sein. Der Teufel ist der Affe Gottes und ahmt ihn manchmal nach. Aber die Sorge, die da ausgesprochen wird von manchen ganz rechten Evangelikalen, also rechtspositionierten meine ich damit, Evangelikalen, die Sorge ist völlig unbegründet, weil im Neuen Testament diese Sorge an keiner Stelle auftritt. An keiner, ihr könnt es wirklich nachprüfen. Paulus hat Sorge, dass die Gabe egoistisch missbraucht wird, das stimmt, aber er hat keine Sorge, dass sie dämonisch infiziert wird. Und dann wird gesagt, ja, man hätte das einer Prüfung unterzogen und der Geist hätte jetzt herausbekommen, der Heilige Geist, dass es von Dämonen sei. Irgendjemand erzählte mir gestern oder vorgestern, da war jemand in einer Gruppe, hat diese Gabe reichlich praktiziert und hat dann das falsche Buch bekommen. Da steht drin, diese Gabe könnte auch dämonisch sein. Hast du mir das erzählt? Und da hat er diese Gabe an Gott zurückgegeben, hat sich sozusagen losgesagt davon. Das ist eine böse Geschichte, finde ich. Und wenn der Heilige Geist etwas Ungeistliches entdeckt, dann hat er viele Möglichkeiten, das aufzudecken, aber nicht durch Verhöre, wo man dann Fragen richtet an den Beter oder an den Geist in ihm. Das ist eine inquisitorische Methode. Es kann auch sein, dass einige von euch diese Gabe irgendwann bekommen haben und sie haben sie ruhen lassen, sozusagen auf Eis gelegt. Mein Tipp wäre, sie wieder vom Eis zu holen, aufzutauen. Es gibt Mikrowellenherde, geistliche. Und wieder in Betrieb zu nehmen und den Segen zu erfahren, dieser Gabe. Wir wollen nachher einen Raum haben, wo diejenigen, die entweder die Gabe noch nie empfangen haben oder noch nie drum gebeten haben, oder die sie lange, lange auf Eis gelegt haben, nach vorne kommen können, wenn sie möchten und um diese Gabe bitten können. Ich nehme das nicht zurück, was ich eben gesagt habe über das Sprachengebet, aber ich möchte doch deutlich machen, dass aus meiner Sicht Römer 8 noch viel grundsätzlicher ansetzt als bei der Gabe des Sprachengebetes. Es ist mir Folgendes aufgefallen. Was uns beim Gebet oft so wichtig erscheint, kommt im Neuen Testament beim Thema Gebet überhaupt nicht vor. Zum Beispiel, zu welcher Tageszeit soll man beten? Wie lange soll das Gebet sein? Wie viel Zeit sollte ein ordentlicher Christ für das Gebet verwenden? Kommt nirgends vor. Welche Körperhaltung sollte man einnehmen? Sollte man die Hände falten und wie sollte man sie falten? Sollte man die Augen schließen und mehr nach oben drehen oder mehr nach unten? Sollte man sich in jedem Falle in einen kleinen Raum begeben, der auch etwas ausgeschmückt ist, mindestens mit einer Ikone. Wisst ihr, was eine Ikone ist? So ein Andachtsbild. Lauter Fragen, die in der Praxis des Gebetes eine Rolle spielen. Ich möchte gerne hinzufügen, dass ich persönlich empfehle, feste Gebetszeiten zu haben und nicht zu beten, wann es einem gerade in den Sinn kommt, dass ich persönlich empfehle, wenn es geht, mehr morgens zu beten als mittags, wo man sowieso müde ist, Aber das sind Empfehlungen, das sind keine Gebote. All das wird im Neuen Testament völlig offen gelassen. Und das kann entweder ein peinliches Versäumnis sein oder eine Absicht. Ich bin für das Zweite. Was haben wir im Neuen Testament? Wir haben das Vorbild von Jesus, das stimmt. Jesus hat immer gebetet und hat außerdem, obwohl er Gottes Sohn war, bestimmte Zeiten gebraucht, ich sage mal gebraucht, wo er sich zurückzog, manchmal eine ganze Nacht. Offenbar ist es so, dass wer regelmäßig beten will, auch gewisse Gebetszeiten braucht. Das schließe ich daraus. Aber er hat das nicht als ein Gebot erlassen. Zieht euch einmal am Tage für die und die Zeit zurück. Es ist eher ein Vorbild, das uns inspiriert, als ein Gebot, das uns fordert. Dann haben wir das Vaterunser. Ich habe gerade eine Vaterunser-Serie abgeschlossen. Ich habe das Vaterunser durchgepredigt, von der Einleitung bis zur letzten siebten Bitte. Das ergibt eine Menge Erkenntnis. Worüber? Erkenntnis darüber, worum wir beten sollen. Was sind die Themen des Gebetes? Zum Beispiel, was heißt das denn? Unser tägliches Brot gib uns heute. Da erfahren wir schon etwas im Neuen Testament. Welche Schwerpunkte soll unser Gebet haben? Was muss nicht vorkommen und was kann vorkommen? Da gibt es kein Gebet um einen Rolls-Royce oder um eine große Zahl von Tieren, die damals vielleicht nützlich gewesen wären. O Herr, gib mir mindestens 20 Kamele. Das Vaterunser ist das Gebet der Bedürftigen, die das bitten, was nötig ist, aber nicht das, was sie sich alles noch wünschen. Was ist entscheidend? Entscheidend ist, dass Jesus, und das ist jetzt zum Mitschreiben, falls jemand mitschreibt. Entscheidend ist, dass Jesus seine exklusive Vaterbeziehung für seine Jünger öffnet. Und dass er ihnen erlaubt, wie er zum Vater zu beten. Ist euch mal aufgefallen, dass Jesus nie zu seinen Jüngern sagt, unser Vater im Himmel? Er sagt, ihr sollt beten, unser Vater im Himmel. Aber er spricht immer von mein Vater und euer Vater. Könnt ihr das mal testen? Jesus wusste nämlich, dass er eine ganz einzigartige Beziehung zum Vater hatte, wie sie die Jünger nicht haben konnten, weil er der eine Sohn des einen Vaters war. Und im Vaterunser passiert etwas ganz Wunderbares. Jesus erlaubt seinen Jüngern, das ist eine Gnade, an seiner Vaterbeziehung Anteil zu bekommen und den Vater so anzureden, wie er es als das Kind Gottes tut. Wie hat Jesus seinem Vater gesagt? Abba. Wisst ihr, woher dieser Ausdruck stammt? Er stammt aus der Kleinkindersprache. Abba, das heißt so viel wie Papa. Daddy, Väterchen, ist ein zärtlicher, kindlicher Name für Gott. Jesus hat diesen ganzen steifen Formalismus durchbrochen, mit dem Juden zu Gott beteten. Dieses Gebet aus einer großen Distanz hat er durchbrochen und hat einfach die kindlichste Form, die es überhaupt gibt, die in allen Sprachen, das vermute ich, jetzt kann ich beweisen, ich vermute, in allen Sprachen der Erde sagen Kinder etwas Ähnliches. So einfache Laute wie Papa, Abba, ähnlich. Man müsste mal untersuchen, ob das so ist. Daddy. Kurze, kindgemäße Laute, die etwas Wichtiges gemeinsam haben, nämlich kindliches Vertrauen, Einfalt. Ein Kind bahnt sich nicht den Weg zu seinem Vater. Es ist für mich eine Freude, wenn ich einen Vater sehe, irgendwo auf einer Wiese, der breitet die Arme aus und das Kind kommt gelaufen. Das kommt gelaufen, falls die Beziehung nicht krank ist. Das Kind möchte mit dem Vater zusammen sein. Es vermisst den Vater, es freut sich auf den Vater. Das ist ein Gleichnis für unsere Beziehung zu Gott. Und von Haus aus haben wir kein Recht auf Intimität mit Gott. Warum nicht? Weil wir ihn so verletzt haben, weil wir ihn so beleidigt haben, weil wir ihn entehrt haben. Weil wir die Nähe ja gerade gemieden haben. Das ist ja das Merkmal des Sünders. Er will nicht bei Gott sein. Sag einem heutigen Heiden, er hätte eine Stunde Zeit, mit Gott alleine zu sein. Sperre ihn in ein Zimmer, wo nur ein Stuhl ist und ein Tisch, er hat nichts zu lesen, er hat keinen Fernseher, er hat keine MP3-Player oder so. Er hat kein Glas Bier in der Hand, er hat nichts zu knabbern. Eine Stunde mit Gott alleine. Wird er aufspringen vor Freude, wird sagen, ich habe eine Stunde Zeit mit Gott? Nein. Er wird sich überlegen, wie man das aushält. Weil er keine Beziehung zu Gott hat. Und Jesus hatte diese einzigartige Beziehung, wie sie eben der sündlose Sohn zu seinem himmlischen Vater hat. Und Jesus hat uns den Weg geöffnet, dass wir an seiner Beziehung partizipieren können, teilhaben können. Und hat dem Vater unser seinen Jüngern erlaubt, auch aber zu sagen. Noch einmal dasselbe anders. Jesus hat nicht eine neue Idee über Gott in die Welt gesetzt, nach dem Motto, Gott ist ganz anders, als wir bisher alle gedacht haben. Er ist so gütig, so himmlisch, so liebevoll. Werft einfach diesen Ballast dieser falschen Verehrung ab und seid mal ganz kindlich, so. Als eine neue Idee über Gott. Sondern hat eine Erlaubnis erteilt. Ihr dürft den Gott, der euch geschaffen hat, so anreden, wie ich es tue. Ich gebe euch das Geschenk, dass ihr an meiner Gottesbeziehung Anteil haben könnt. So rum geht es. Und wie realisiert das Gott im Leben seiner Kinder? Durch den Heiligen Geist. Und jetzt sind wir beim Thema. Es gibt bei Paulus zwei berühmte Stellen, wo ebenfalls von dem Aber die Rede ist. Das ist einmal Römer 8, Vers 15. Dort heißt es, der Geist, den ihr empfangen habt, ist doch nicht ein Geist der Sklaverei, sodass ihr euch aufs Neue fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. Und in fast wörtlicher Übereinstimmung mit Römer 8, Vers 15 lesen wir im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 6, weil ihr jetzt aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Das heißt, wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und der Heilige Geist ist ein Geist der Kindschaft und zugleich ein Geist des Gebetes. Er ist der Beter in uns. Und er möchte uns durch sein Beten in uns auf den Weg bringen. Er möchte uns inspirieren, er möchte uns ermutigen, er möchte uns belehren, er möchte uns die Verheißung Gottes vorhalten, er möchte unser Lehrer des Gebetes sein. Und das Schwierige in Römer 8, Vers 26 ist, dass Paulus so kategorisch sagt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, was wir beten sollen. Wir können nicht beten. Ich habe meine Bibelarbeit heute Abend begonnen, indem ich sagte, wir können nicht glauben, aber der Geist des Glaubens ist in uns. Er macht uns zu Glaubenden. Und ich sage jetzt gemäß Römer 8, 26, wir können nicht beten. Wir können das nicht. Da steht dann nämlich. Da steht nicht, wie manche Ausleger sagen, manchmal wissen wir nicht, was wir beten sollen. Und dann tritt der Heilige Geist in diese Lücke ein. Da steht nichts von einer Lücke. Da steht ganz allgemein, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gehört. Das heißt, wir können nicht beten. Wir können nicht glauben, wir können nicht lieben und wir können auch nicht beten. So sieht Gottes Wort unsere natürlichen Fähigkeiten. Wir können Gebete aufsagen. Wir können uns ein Gebetsbuch kaufen, natürlich. Für jeden Tag ein vorformuliertes Gebet. Und das merkst du bei Ungläubigen. Sie sagen, ich finde das so schwer mit dem Gebet. Kannst du mir mal ein Gebetsbuch geben, damit ich mich da entlang bewegen kann? Und sobald sie Jesus aufgenommen haben, können sie beten. Das ist wie bei einem kleinen Entchen. Sobald das Entchen ein Entchen ist, also auf die Welt gekommen ist, kann es schwimmen. Das hat es in sich. Sobald wir den Heiligen Geist bekommen haben, indem wir Jesus bekommen haben, können wir beten. Da ist nämlich eine innere Macht in uns, die in uns betet. Das ist am Anfang etwas unbeholfen, das ist noch mit manchen Schlacken verbunden. Wir wechseln oft noch New Age und Jesus, bringen so ein bisschen die Sachen durcheinander. Als ein Beispiel meine ich das nur. Aber wir können beten, weil der Geist in uns betet. Kannst du verstehen, warum deswegen im Neuen Testament die Vorschriften alle wegfallen? Alle diese Regelungen, wie soll man beten? Ich habe bei der Studentenzeit etwas ganz Eigenartiges, ich muss schon erzählen, etwas Eigenartiges erlebt in Heidelberg. Ich habe studiert und wollte mal ein bisschen Stille haben und fuhr ein Stück raus aus der Stadt und ging in eine katholische Kirche, die ja bekanntlich meistens offen ist. Und habe mich dann da so hingesetzt, habe die Augen geschlossen und dachte so, dass ich die Sache eigentlich ganz richtig machte. Plötzlich war eine schnaufende ältere Frau neben mir und erklärte mich auf, dass man so gar nicht betet. Man betet nicht, indem man die Augen schaut. Man guckt nach vorne zu der Jungfrau Maria. Das ist richtig. Ich habe das nicht gerade als Ermutigung erlebt. Habe mein Gebet fortgesetzt und als ich die Kirche verließ, stand draußen die Polizei. Sie fragten mich nach meinem Namen und guckten ihre Fahndungsliste nach, ob ich da vorkäme. Folgendes war passiert. Die Frau hatte gesehen, dass da ein Fremder war, der nicht richtig betete, nicht katholisch betete. Und ging zu ihrem Pfarrer und sagte, da ist ein Problem. Schon neulich hat jemand den, jetzt bitte fasst euch, den Opferstock ausgeraubt. Und dieser Typ hat sicherlich dasselbe vor und hat damit die Polizei gerufen. So viel zum Thema richtiges Gebet. Um ernst zu werden, es gibt halt auf diesem Gebet sehr viel Formalismus und Ritualismus, der sagt, so muss man es machen. Und manche Leute würden Kopf stehen, wenn andere die Hände in den Taschen haben und beten. Man kann doch nicht beten, wenn man die Hände in Taschen hat. Manche haben aber die Hände in Hosentaschen, weil sie sich dann besser entspannen können. Sie sagen, nein, das musst du so machen. Du musst die Hände so und so gegeneinander legen, flach oder kreuzigen, so ineinander. Das alles fällt im Neuen Testament weg, wie ich schon gesagt habe. Warum? Weil das Gebet eine Sache des Heiligen Geistes ist. Wir können geprägte Gebete übernehmen. Das ist keine Sünde. Manche Charismatiker finden das fast als eine Sünde. Vorformulierte Gebete, wir dürfen das. Wir dürfen Gebete anderer benutzen, aber wir müssen es nicht. Wir können unsere eigene Sprache benutzen. Wir können, wenn wir sonst sagen, eine Sache, die wir schön finden, ist geil oder supergeil, können wir auch zu Jesus das sagen. Es sollte nur nicht als Mode erscheinen. Wenn du sonst so redest, dann rede auch mit Jesus so. Das ist Ausdruck deiner Persönlichkeit. Wir müssen nicht laut beten, wir können stumm beten, wir können in Gedanken beten, wir können uns hinknien. Ich bete sehr gerne, indem ich umhergehe. Mir hilft das, dass ich nicht einschlafe. Oder so dösig werde, versteht ihr? Es gibt eine ganz große Freiheit in der Form, wenn wir dem Geist Gottes sagen, ich will in deinem Sinne beten. Und wenn wir sein Gebet, seine Gebetsimpulse aufnehmen, er kann uns sagen, an wen wir denken sollen, für wen wir beten sollen, wofür wir danken können. Und so wird aus dem Gebet ein geistgeleitetes Gebet. Er kann uns sagen, es tut dir gut, wenn du deine Gebetszeit verlängerst, wenn du nicht nur 10 Minuten und eine Viertelstunde betest. Und dann ist es gut, ihm zu folgen. Er kann uns Bibelstellen zeigen, die wir in unser Gebet einbeziehen können oder zur Grundlage des Gebetes machen können. Und er hat dann die Souveränität. Er inspiriert, er erinnert, er ermahnt, er ermutigt zum Gebet. Ich glaube, dass das der tiefste Gedanke in Römer 8 ist. Ich lese die Stellen nochmal vor. So kommt auch der Heilige Geist unserer Unfähigkeit, ich übersetze das Wort Asthenia mit Unfähigkeit, unserer Unfähigkeit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Wir wissen es nicht. Und der Geist tritt mit unaussprechlichem Seufzen für uns ein, der aber, der die Herzen erforscht, versteht die Sprache des Geistes, weil dieser in einer dem Willen Gottes entsprechende Weise für Heilige eintritt. Vielleicht werden wir nie ganz verstehen, was Paulus an dieser Stelle wirklich gemeint hat. Aber dass er davon spricht, dass wir nicht beten können und den Geist brauchen, das hat er bestimmt gemeint an dieser Stelle. diesen Beistand haben müssen, der uns in der Kunst des Gebetes unterweist und der unser Gebet lebendig erhält. Es gibt ja große Helden auf dem Gebiet des Gebetes. Einer davon heißt John Hyde. Wer hat den Namen schon mal gehört von euch? John Hyde, ganz wenige. Gut. Dann gibt es einen anderen Helden des Gebetes, der hieß Georg Müller, Waisenvater in Bristol. Wer hat den Namen mal gehört? Oh, das sind mehr. Ich erinnere mich, dass dieser Mann hatte fast bei jedem Gebet eine Erhörung. Er hat ein ganzes Waisenhaus mit vielen Waisen nur durch Gebet in Betrieb gehalten. Immer kam das Geld rein. Ich erinnere mich, dass er mal gefragt wurde, wann er betet, wie viel er betet. Er sagte, ja, wenn ich dazu komme, die und die Lösung. Sonst gehe ich eben so im Namen Jesu aus dem Haus. Das heißt, er stand über den Formen, er stand über den Vorschriften. Und er hat keinen Druck verbreitet. Beides ist wahr. Es gibt Beter, die stundenlang beten und das für sich erkannt haben, dass sie mehrere Stunden am Tage vor Gott stehen müssen und insgesamt werden uns, wenn Gott weiter mit uns gnädig ist, diese Gebetszeiten auch länger ausfallen, als sie bisher gewesen sind, glaube ich. Wir werden die Kunst des vor Gott Stehens, die Gnade weiter erleben und damit auch Segen austeilen, wir werden mehr im Heiligtum verbringen als im Vorhof des Tempels, wenn ich das so sagen darf, aber das muss aus einer inneren Leitung geschehen und nicht, damit andere zufrieden sind oder wir unser Soll erfüllen. Der Heilige Geist ist der ganze Kern des geistlichen Lebens. Er muss von A bis Z unser Leben durchdringen und durchglühen und prägen und segnen. Dann wird es ein gutes Leben. Amen.